können wir zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir heute Morgen. Ich danke dir für deine Gnade. Herr, ich danke dir, dass du auch heute Morgen weiter zu uns redest, Herr. Herr, wir danken dir für das, was schon gekommen ist, Herr. Herr, und ich bitte, Vater, dass jeder, der heute hier ist, wirklich von dir empfangen kann, Herr. Herr, wir wollen von dir empfangen. Und wir danken dir dafür. Danke, Jesus. Ja, Herr, rede auch das, was ich vielleicht nicht sage. Rede zu unseren Herzen. Öffne unsere Ohren, dass wir hören können, was du zu uns sagen möchtest heute Morgen. Amen. Amen. Ja, ich möchte heute ein Thema anschneiden, weil wir als Gemeinde einige Sachen vorhaben. Ich möchte heute über Dienen oder Dienerschaft sprechen, die Identität eines Dieners oder die so Dienen neu definiert. Wir wollen einfach sprechen über, was das für uns als Gemeinde beinhaltet. Teilweise mache ich das, weil wir die kommende Zeit, so in nächsten Monat, wollen wir offiziell Diakonen einsetzen. Wir haben jetzt ein Team gehabt vor 2 Jahren, so Januar ist das, war das genau 2 Jahre. Vor 2 Jahren habe ich mit einem Team angefangen. So, wir haben in die Zeit vorher habe ich und Mani quasi die Gemeinde geleitet. Wir haben die Gemeinde angefangen, aber sehr schnell haben wir gemerkt, wir brauchen Mitarbeiter und wir brauchen auch weitere Leiterschaft in der Gemeinde und haben auch dafür gebetet und wir haben einfach gemerkt, dass Gott hinzugefügt hat, dass Gott auch Gnade geschenkt hat und dass Leute dazugekommen sind. Es war ein Prozess und wir haben dann in Januar haben wir so 2012 war das, haben wir dann angefangen mit so einem Team in Aufbau, so ein Team aufzubauen, wo wir verschiedene Leute gefragt haben aus der Gemeinde, um dazu zu kommen. Und wir haben jetzt 2 Jahre die Zeit gehabt, um zu schauen, so wie dieses Team sich entwickelt hat. Und natürlich entwickeln auch andere Leute sich, die vielleicht nicht in dem Team gehören. Und ich werde deswegen auch weiter in Gespräch bleiben und ich werde auch weiter schauen, was sich weiter an Potenzial, was Leiterschaft angeht, sich in der Gemeinde entwickelt. Wir wollen einfach Gottes Reich bauen und um Gottes Reich zu bauen, eine Säule, die wir sehen, ist, dass eine Gemeinde geleitet werden von Ältesten und Diakonen. Und das ist quasi unser erster weiterer Schritt in diesem Bereich, um Diakonen einzusetzen, so jetzt offiziell einzusetzen, weil die haben jetzt schon eine längere Zeit als Diakonen gedient in der Gemeinde. Genau. Ich sage später mehr dazu, aber ich möchte jetzt einfach gucken, was sagt Gott über Dienen, Dienerschaft, wer soll dienen, wer soll nicht dienen, und so wollen wir einfach Gottes Wort mal zu uns sprechen lassen heute Morgen, okay? In Epheser 2, Vers 8 bis 10. Epheser 2, 8 bis 10, da steht: Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die erste Gedanke, die ich aus dieser doch bekannte Bibelstelle holen möchte, ist: durch Gnade sind wir gerettet, nicht durch gute Werke. Es ist so, wie niemand soll sagen können, weil ich so gut war, weil wir Menschen geholfen haben, weil ich dieses oder jenes getan habe, weil ich gedient habe, weil ich viel gearbeitet habe, weil ich viel Gutes getan habe, deswegen bin ich gerettet. Es gibt Religionen in dieser Welt, die darauf gegründet sind, dass wir, indem wir gute Werke tun, dass wir irgendwie so unser Heil erschaffen. Irgendwie zu Gott kommen, dann ist Gott zufrieden mit uns und dann drückt er ein Auge zu, wenn wir mal Mist bauen. Der christliche Glauben ist völlig anders. Der christliche Glauben sagt, aus Gnade werden wir gerettet, nicht aus guter Werke, nicht aus Werke, damit niemand rühme. Jesus Christus, er ist für uns ans Kreuz gestorben. Er hat die Sündelast auf sich genommen und ist an unsere Stadt gestorben. Und deswegen werden wir gerettet. Nicht, weil wir dieses oder jenes tun. Nicht, weil ich viele gute Werke verbringe, nicht weil ich immer wieder in der Kirche gekommen bin oder weil ich die 10 Gebote halte, rettet Gott mich. Nein, es sind keine guten Werke. Wir haben es nicht verdient. Und das soll klar sein. Wir können unsere Errettung als Christen oder überhaupt nicht verdienen. Ich kenne den Beispiel von Jesus Christus, als er am Kreuz war, und da 2 Verbrecher neben ihm waren. Und dann wird die Frage gestellt, was soll ich tun, um das Heil zu ererben? Oder dieser eine Verbrecher, der fragt ihn. Und Jesus, als Jesus ihm dann anschaut, dann sagt Jesus auf einen Moment diese Worte zu ihm. Er sagt, heute wirst du mit mir ins Paradies sein. So, dieser eine Verbrecher kommt zum Glauben, aber er hat kein einziges gutes Werk vorzuweisen, als er quasi ist aber trotzdem gerettet. So, wir werden nicht aus guten Werken gerettet. Wir können es nicht verdienen. Der Verbrecher erbittet um Gnade und dadurch wird er gerettet. Und jetzt ist einfach die Frage an euch: Wie steht es bei euch in euer Leben? Seid ihr aus Gnade gerettet? Oder seid ihr noch dabei zu versuchen, durch gute Werke irgendwie in Gottes Reich hineinzukommen? Wenn das so ist, dann ist die Botschaft für heute, es ist nicht aus Werke, es ist aus Gnade, dass wir gerettet werden. Der zweite Punkt, den ich hier machen möchte, ist, wir sind nicht gerettet aus Werke, sondern wir sind gerettet, um Werke zu tun. Denn das ist die andere Seite. Die andere Seite ist, nachdem wir gerettet worden sind, dann sehen wir, dass Gott uns freigesetzt hat, um gute Werke zu tun. Tut ein Christ gute Werke? Natürlich. Natürlich sollen wir als Christ gute Werke haben. Aber es ist nicht die Grundlage unserer Errettung. Aber nachdem wir gerettet sind, ist es wichtig, dass wir auf diese Grundlage der Errettung einfach gute Werke tun. Das sorgt dafür, dass unsere Motivation richtig ist. So, wenn wir in der Gemeinde über Dienst sprechen, dann ist es wichtig, dass wir dass Dienst ein Teil der Gemeinde ist, aber der Motivation ist nicht, indem ich diene, dann mache ich irgendwie Pluspunkte bei Gott und dann komme ich irgendwie in den Himmel oder kriege auf jeden Fall einen besseren Platz im Himmel oder so etwas Ähnliches. So geht es nicht. Es geht, der Motivation ist, ich bin gerettet und jetzt bin ich gerettet und jetzt merke ich, dass ich dazu berufen bin, um gute Werke zu tun. In der Bibel steht, dass Gott diese guten Werke, die er zuvor für uns vorbereitet hat, dass wir in diese Werke gehen. Okay, wir sind alle in dem Sinne berufen zum Dienst. Gott hat zwar diese Werke zuvor für uns vorbereitet, aber er selbst tut diese Werke nicht. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sind berufen, um in diese Werke, die er für uns hat, zu wirken, zu arbeiten. In Kolosser 4, Vers 17, da steht, und sagt Archippus, sieht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Paulus, er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis und er schickt einen Brief mit Tychikus und dann steht in der vorletzten Vers von diesem Kolosserbrief steht, und sage Archippus, also so nach dem Stil, und vergesst nicht Archippus zu sagen, sieh auf den Dienst, dass du ihn auch erfüllst. Diese Person, man merkt, Paulus fand es wichtig, um ihm kurz wieder darauf hinzuweisen. Du hast einen Dienst vom Herrn bekommen und sorge auch dafür, dass du es erfüllst. Jede von uns in der Oase, jede ist berufen zum Dienst. Und wir sollen schauen, dass wir diesen Dienst erfüllen. Wir sollen schauen oder wir sollen Gott fragen, Herr, was ist mein Dienst? Wie soll ich dienen? Wem soll ich dienen? Was soll ich tun? Manchmal dann warten wir, bis wir eine Stimme aus dem Himmel hören und fangen erst dann an zu dienen. Aber wenn wir darauf warten, dann werden wir nie in den Dienst hineinkommen, den Gott mit uns vorhat. Wir sollen einfach loslegen. Wir sollen einfach anfangen und fragen und vielleicht schauen, was gibt es zu tun? Wo können wir dienen? Und wenn wir das tun, dann werden wir in den Dienst hineinkommen, die Gott mit uns vorhat. Ich weiß, als ich ein junger Christ war, habe ich auch öfters die Frage gestellt, Herr, was soll ich für dich tun? Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? Und dann hatte ich den Eindruck, fang einfach an mit das, was da ist. Und dann bin ich zum Pastor gegangen und dann habe ich ihn gefragt, ich habe ihm gesagt, was kann ich tun? Hier bin ich, ich stelle mich zur Verfügung, ich möchte dienen, was kann ich tun? Und so ein Pastor, das war nicht dieser, aber so ein anderer Pastor, der hatte mir damals gesagt, mein Auto ist ganz arg schmutzig, vielleicht kannst du es für mich waschen. Und da habe ich gesagt, kein Problem. Und dann bin ich hingegangen und habe sein Auto gewaschen. Ich denke, die Herzenshaltung ist da dabei wichtig. Also so, um einfach zu sagen, hier bin ich. Ich will nicht irgendwie eine Position oder ich will einfach Gottes Reich oder Gottes Ziel möchte ich dienen. Ich möchte hier sein, um zu dienen und indem wir anfangen, manchmal müssen wir anfangen, um Sachen zu tun, die nicht unbedingt in unser Dienstprofil hineinpassen. Teilweise, um auch zu sehen, aha, dafür bin ich nicht geeignet. aber einfach die Bereitschaft zu haben, um zu dienen. Was bedeutet es, zum Dienst berufen zu sein? So, erstens, jeder von uns ist zum Dienst berufen. In Epheser 2 steht, wir sind geschaffen zu guten Werken. So, jeder ist berufen. In Kolosser 4 steht, den Dienst, den du im Herrn empfangen hast. So, jeder von uns ist berufen zum Dienst. Weiter gibt es einen Unterschied zwischen dem allgemeinen Ruf Gottes und einem speziellen Ruf zum Dienst. So, jedes Berufen, das ist der allgemeine Ruf, die hat jeder, wir sind alle berufen. Aber manchmal dann beruft Gott bestimmte Leute für eine spezielle Aufgabe, für einen speziellen Dienst. Im Alten Testament sehen wir, dass die Propheten, dass die Propheten und die Priester und die Könige so einen speziellen Ruf bekamen vom Herrn. Im Neuen Testament sehen wir, dass Gott in den fünffältigen Dienst, dass es einen speziellen Ruf gibt, in den fünffältigen Dienst. Es können auch andere in andere Bereiche sein, dass Gott dich beruft. Es gibt manche Leute, die berufen werden, wirklich eine ausgeprägte soziale Arbeit zu tun. Und die gehen hin nach Afrika oder bauen ein Missionswerk auf und kommen auf diese Art und Weise in das, wozu Gott sie spezifisch beruft. So, es gibt den allgemeinen Ruf und dann gibt es den spezifischen Ruf. Und es ist schwer, den allgemeinen Ruf gilt für alle, so wir sind alle berufen. Was dein spezifischer Ruf angeht, das musst du herausfinden. Und oft finden wir es heraus, indem wir einfach anfangen. So habe ich meinen speziellen Ruf, so habe ich es herausgefunden. Und so ist es einfach wichtig, fang an und du wirst es herausfinden. Manche Berufungen sind kurzfristig und andere sind langfristig. Und es gibt manchmal, dass Gott uns für irgendetwas, für eine bestimmte Zeit beruft, um zu tun. Wenn du Kinderdienst tust in der Oase, bedeutet das nicht, dass du bis in alle Ewigkeit Kinderdienst tun musst. Aber es gibt manche Leute, das ist ihre Berufung. Wer kennt Joe Sellers? Joe und Shelley, die waren bei uns hier in Deutschland. Und Joe hat ein, so ich würde sagen, er ist, ich glaube, dass er bis hohe Alter wird der Jugendpastor sein. So, das ist einfach sein Ding. Er liebt es, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und als er viel jünger war, dann war er selbst auch noch jung, aber es hat nicht mit dem Alter zu tun, es hat mit der Berufung zu tun, die Gott gibt. Es gibt manche Leute, die was Lobpreis oder was das, sie spüren, das ist mein Dienst, ich mit Musik, das ist mein Dienst, das ist meine Berufung und die werden das vielleicht, das kann eine langfristige Berufung sein, aber es kann auch eine kurzfristige Berufung sein. Und so einfach, dass man guckt, okay, ich probiere es mal aus und dann schaue ich und ich merke, ja, es war für diese Zeit, war es gut und jetzt ist es zu Ende gekommen und jetzt schaue ich nach etwas anderem. Oder jetzt hat Gott etwas anders für mich. Gott beruft oft unscheinbare Leute, wo wir es am wenigsten erwarten. Wir sehen in der Bibel, sehen wir zum Beispiel, dass Gott ein Gideon beruft in Richter 6. Er hat sich versteckt in einer Grube und Gott sieht ihn und er nennt ihn streitbarer Held. Und er selbst sieht sich als der kleinste und der wenigsten bedeutende seiner Stamm. Aber Gott hat einen anderen Blick, hat eine andere Sicht über sein Leben. Manchmal haben wir das Gefühl, wozu bin ich jetzt berufen? Was kann ich für Gott tun? Welche Werke hat Gott für mich vorher vorbereitet? Und dann schaue ich und ich kann nichts finden. Dann ist es wichtig, dass wir wieder hören, was Gott über unser Leben sagt. Welche Pläne er mit uns hat, was für Gedanken er mit uns hat. Und hier sehen wir, dass Gott oft unscheinbare Leute benutzt, eigentlich da, wo wir es vielleicht überhaupt nicht erwarten oder am wenigsten erwarten. Aber es ist der Ruf Gottes, denn Gott sieht das Herz und Gott weiß genau, wozu du fähig bist oder wozu er dich beruft. Gott ruft uns oft, das Unmögliche zu tun. Elia soll der König, der korrupt war, sollte er konfrontieren. Oh, wenn ich etwas nicht mag, ist Leute konfrontieren. Und dann stell dir mal vor, der König, der korrupt ist und der, auch wenn du ihm nicht nachfolgst, dann tötet er dich. Du sollst zu ihm hingehen und du sollst ihn konfrontieren. Schöne Aufgabe. Der Jeremia würde berufen, um ein Volk das Evangelium zu predigen oder Gottes Botschaft zu predigen. Und dann sagte Gott, aber sie werden dich nicht, wie heißt das? Sie werden nicht zuhören, sie werden es nicht gehorchen, sie werden nichts tun von all dem, was du sagst. Wow, das ist eine sehr tolle Motivation, um irgendwo hinzugehen, oder? So, wenn du weißt, du kannst es tun, aber Gott sagt dir schon voraus, du bist berufen zum Scheitern. Was das hier angeht. Sie werden nicht zuhören. Du kannst so eloquent und so toll predigen. Du kannst es so schmackhaft machen, wie du möchtest. Keiner wird zuhören. Aber so war das bei Jeremia. Aber oft ruft Gott uns, das Unmögliche zu tun. Noach, er sollte ein Schiff bauen. Er hatte noch nie es hat noch nie geregnet. Er hatte noch nie das so, wie es ist. Und dann sollte er ein Schiff bauen. Und Gott sagte, und die ganze Erde wird überflutet werden. In seiner Perspektive, selbst in unserer Perspektive, aber in seiner Perspektive war das eine Unmöglichkeit. Und manchmal ruft Gott dich zu irgendetwas und du denkst, ich werde es nie schaffen können. Also ich denke an einen Billy Graham, der berufen worden ist, um an Millionen und Millionen von Leuten das Evangelium zu verkündigen. Ich denke, wenn Gott ihm das gesagt hat, als er ein kleiner Bub war, dann hat er, ich weiß nicht, ob er da ja gesagt hatte. Aber manchmal werden wir zu das Unmögliche berufen. Das gibt Gott nur die Ehre, denn das zeigt, dass es nicht wir sind, aber dass Gott es ist, der es tut. Paulus, er sollte das Evangelium im ganzen Römischen Reich predigen. Was ist das Unmögliche, wozu Gott dich beruft? Zum welchen Dienst, unmöglichen Dienst, beruft Gott dich vielleicht? Weiter gibt es eine große Vielfalt an unterschiedlichen Berufungen. Manche sind diese klassisch beschriebene und einfach zu identifizierende Berufen, die Berufungen, die wir in der Bibel sehen. Ich denke, Epheser 4, Vers 11, da beruft Gott einen Leiter. Er beruft zum übergemeindlichen Dienst in diese fünffältigen Dienst. Der Sigurd hatte mich letztens auf etwas aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, er weiß jetzt, warum ich so begeistert bin von Apple. Und er sagt, ja, weil Apple quasi die Buchstaben, die zeigen diese fünffältigen Dienst. Und da habe ich gesagt, super, du hast etwas gut bei mir. So, A, Apostel, P, Prophet, L, Lehrer, zweite P, Pastor, und dann L, Lehrer und E, Evangelist. Das ist auch ein Weg, um diese fünffältige Dienst zu behalten. Der Apple-Dienst. Aber es gibt manchmal diese klassischen Berufungen, die wir in der Bibel sehen. Wir sehen das, und das ist auch interessant, dass innerhalb der Gemeinde gibt es zwei Dienste, oder Ämter, sagen wir auch manchmal, die es gibt, und das ist sind Älteste und Diakonen. Älteste und Diakonen. Es gibt keine weitere hierarchische Ausarbeitung, so nach dem Stil, es gibt der erste Pastor, der zweite, und dann gibt es der Haupt, und dann gibt es noch der Bischof, und dann gibt es noch, weißt du, so in der Bibel sehen wir das nicht. In der Bibel sehen wir eine flache Leitungsstruktur, und das Einzige, was die Bibel sagt, ist, eine Gemeinde wird geleitet von Ältesten und von Diakonen. Genau, aber es kann auch eine Berufung sein, die nicht so gänglich ist, sodass Gott dich zu etwas ganz spezifisch oder speziell berufst. In 2. Mose 31 sehen wir, dass Bas-Salel, er wird berufen und wird von Gottes Geist erfüllt mit Weisheit, Verstand, um Kunstwerke zu machen, um die Ornamente, die in dem Tempel sein mussten, die mussten irgendwie geschaffen werden, und dazu wurde er berufen. So, er würde für handwerkliche Dienste würde er berufen, um das zu tun. Es gibt manche Leute, die werden berufen, um in Art oder in Kunst tätig zu sein für Gott. Es werden andere berufen, die in soziale Werke gehen. Es wird andere berufen, die in Musik und in so. Es können, aber das sind vielleicht Berufungen, die nicht so gänglich sind. Manche Berufungen sind, um zu leiten. Andere Berufungen sind da, um zu unterstützen. Esther wird als Königin berufen in eine Zeit, wo sie leiten muss, weißt du, so da Gott hat ihr benutzt, um ein ganzes Volk zu retten. So Gott kann auch Menschen in der Gemeinde benutzen oder berufen in politische Wirtschaftswelt, in Medienwelt, in der medizinische Welt, in jedem Bereich der Gesellschaft kann Gott Menschen berufen, um ein Licht zu sein, um ein Salz zu sein. Wie gesagt, wir werden die nächste Monat werden wir offiziell Diakone in der Gemeinde einsetzen. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen etwas darüber sagen. Manchmal sind Missverständnisse da, wenn es um Dienst der Diakonen geht oder solche Dienste in der Gemeinde. Das Wort Diakon kommt aus dem Griechischen und es bedeutet dienen, genau. So ein Diakon ist eigentlich ein Diener, so nach dem Wort. Und das bringt uns eigentlich zu einem Punkt, das ich heute gerne ansprechen möchte. In Matthäus 20, Vers 20 bis 28, das lese ich mit uns. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten ihm: Ja, das können wir. Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Denn das wird denen zuteil, für die das bestimmt ist von meinem Vater. Als das die 10 hörten, so die 10 andere, es gab 12 Jünger und die anderen 10, die hörten das, wurden sie unwillig, sauer, um die 2 Brüder. Aber Jesus rief zu sich und sprach: Bevor ich sage, was Jesus sagt, folgendes. Ihr merkt, dass hier ja so ein bisschen Politik eine Rolle gespielt hatte. Eine Mutter ging zu Jesus und hat gedacht, wenn ich mit Jesus über meine Söhne spreche, dann wird er sie einen ganz speziellen Platz geben. So, ich gehe einfach hin und ich sage: Jesus, hör mal zu. Die 2 Jungs von mir, das sind ganz tolle Jungs. Und du hast es auch gesehen, du hast auch gemerkt, was für Potenzial da ist, wie gut sie sind und so weiter und so fort. Wäre es nicht, ich meine, da können nur 2 Leute neben dir sitzen. Es wäre doch eine gute Sache, dass der Jakob an dieser Seite sitzt und der Andreas an der anderen Seite sitzt. Weißt du, so, dass die zwei, dass sie neben dir sitzen, weil irgendwann wirst du herrschen, irgendwann wirst du da der König sein im Lande und dann haben sie ihr Platz schon. Das war die Gedanke dahinter. Und dann sagt Jesus, dass es sind die bereit, auch den Kelch zu trinken, die ich trinken werde. Und sie wussten natürlich nicht, dass Jesus den Kreuzestod sterben würde. Aber ohne zu zwinkern: Ja, das können wir. Manchmal verstehen wir nicht, wie weitreichend den Ruf oder den Dienst ist, wozu Gott uns beruft. Aber was hier wichtiger ist, ist, Gott spricht hier eine Motivation ein, eine Herzenshaltung an. Und jetzt kommt Jesus und er spricht das an. Er sagt: So soll es nicht sein so soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diakon oder sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Jesus ist nicht gekommen, um gedient zu werden, sondern um zu dienen. Und er sagt: Und genau so sollen meine Nachfolger sein. Und Jesus spricht hier das Prinzip Leiterschaft, Dienerschaft an. Das sind keine echte deutsche Worte, aber ich weiß nicht, wie man das sonst sagt. So, Leitung oder Leiterschaft und Dienerschaft. So, diese 2 Begrifflichkeiten. Auf einer Seite wissen wir, dass in der Welt eigentlich die Gedanke ist, Leiterschaft bedeutet herrschen, es bedeutet Karriere machen, Chef werden, Mitarbeiter haben, die Arbeit für dich machen. Du sollst gedient werden. Aber in Gottes Reich ist es anders. Und das spricht Jesus jetzt hier an. Er sagt hier, Leiter, die sollen begabt sein zu leiten, aber ihre Herzenshaltung, in der Herzenshaltung sollen sie bereit sein zu dienen. Wir sehen, dass Jesus diese Herzenshaltung einige Male zeigt. Er sagt es hier, ich bin nicht gekommen, aber er zeigt es auch. Ihr kennt die Geschichte, als Jesus die Füße wäscht von seinen Jüngern. Das ist eigentlich die Arbeit, die der Diener, der Diakon tun soll. Der Diener und der Gedanke Diener auch in dieser Zeit, vielleicht auch in unserer Zeit, ist eigentlich einer, der die niedrige Arbeiten tut. Einer, der das tut, was wir alle nicht tun wollen. Und so er muss quasi mich bedienen oder muss mich dienen. Und es war in dieser Zeit war das so, dass man hat Sandalen hat man angehabt und es war sehr staubig. Es gab keine geteerte Straßen in die Zeit. Und so, wenn man unterwegs war, dann würden die Füße schmutzig. Und wenn man dann im Haus hineinkam, dann war das meistens so, dass es einen Diener gab, die dann mit Wasser da bereit stand, um dir die Füße zu waschen, damit du nicht alle Dreck mit ins Haus hineinbringst. In der Gedanke oder in die Köpfe von den Jüngern war das natürlich so, wir sind die Jünger Jesu. Jesus ist der Leiter, er ist der Rabbi, er ist der kommende König, er wird so, und wir sind seine direkte Nachfolger. So, wir stehen am nächsten dran. So, die zwei, die wollten sogar neben ihm sitzen, weißt du so? Aber das sind die 10. So, wir sind sicherlich kein Diener. Wir sind sicherlich nicht die Leute, die, wenn du reinkommst, die Füße waschen. Und was tut Jesus? Jesus zeigt aber, dass diese Herzenshaltung falsch ist. Und er gibt ein sehr gutes Beispiel, indem er sie eines Tages überrascht. Was tut er? Er geht hin, er zieht sein Obergewand aus. So, er zieht quasi das, was die Diener anziehen. Er nimmt ein Tuch und er nimmt das Wasser und dann geht er hin und er fängt an, die Arbeit zu tun, die eigentlich die Diener tun. Und ich kenne die Reaktion von Petrus. Irgendwann sagt er, nein, das sollst du auf keinen Fall tun. Und Jesus sagt ihm, nein, ich muss es tun. Okay, wenn, dann sollst du mir dann ganz, wie heißt das, so. Wir sehen aber, dass Jesus nicht der Diener war, so wie das in die Zeit gedacht war, aber er zeigt eine Herzenshaltung. Indem er die Jünger seine Füße wäscht. So können wir sagen, so biblische Leiterschaft ist Dienerschaft. Aber es bewirkt ein Dilemma. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Dilemma schon spürt. Denn Leiten ist eine Aufgabe, die Gott manche Leute gibt. Und Leiten ist nicht alles selbst tun oder nur, wie heißt das, die ganze Zeit die niedrige Arbeit machen. Nein, ein Leiter, der soll delegieren können, ein Leiter soll mitnehmen können, ein Leiter soll inspirieren können, er soll den Weg, zeigen, er soll Leute befähigen, in das, wozu sie berufen sind, hineinzukommen, damit sie das tun. Wenn ich alles selbst mache, bin ich kein guter Leiter. Vielleicht ein guter Diener, aber kein guter Leiter. Denn, also es gibt, ich kann sagen, ja, ich bin der Leiter der Oase und Gott hat mich berufen und er sagt, wir sollen Diakonen sein, wir sollen Diener sein. So, was tue ich? Ich übernehme jede Woche Putzdienst und ich sorge dafür, dass alles sauber ist. Und wenn ihr reinkommt, dann begrüße ich euch und dann kommt ihr rein und dann setze ich euch hin und dann frage ich, möchtest du noch eine Tasse Tee oder Kaffee? Und ich bediene auch zwei, dann kriegt ihr auch zwei. Also so. Und ich kann so sagen, ja, weil ich will ein Diener sein. Vielleicht ist die Gedanke okay, aber ich werde dann ein schlechter Leiter sein. Merkt ihr das? Weil ich werde euch nicht in das hineinbringen, wozu Gott euch berufen hat. Es kann auch eine andere Motivation sein. Es kann auch sein, dass ich denke, ich mache es alles besser und deswegen will ich nicht, dass ihr das macht. Aber auch das ist eine falsche, wie heißt das, Motivation. Ein Leiter soll leiten. Und Gott beruft in der Gemeinde, beruft er Leiter. Aber, und jetzt kommt das Zweite, die Herzenshaltung soll sein, dienen. Das bedeutet, wenn ich jetzt in die Gemeinde komme, ich bin der Leiter der Oase und da ist kein Putzdienst gemacht. So jemand musste Putzdienst tun und die Person hat es nicht getan. Und dann komme ich hin und sage, was soll das jetzt? Und ich, so Carmen hat vergessen, Putzdienst zu tun. Carmen, wieso das denn? Und gehe jetzt hin und wir machen hier nichts mehr weiter, bis Carmen ihr Putzdienst getan hat. So, das ist eine herrschende Haltung. Also, so wenn so etwas da ist oder wenn einfach diese Not da ist, dann ist es auch wichtig, dass ich als Leiter und alle anderen Leiter in der Gemeinde, dass sie die Herzenshaltung haben, ist doch kein Problem, okay, da ist etwas passiert, Carmen konnte ihr Dienst nicht tun, und ich gehe hin, ich nehme den Staubsauger und ich helfe mit. Dienende Leiterschaft. Wenn wir über Diakon sprechen, wir werden Diakonen einsetzen und dieses Wort ruft verschiedene Assoziationen hoch. Wenn ich Diakon sage, woran denkt ihr? Vielleicht kann jemand etwas sagen. So, woran? An? An mir. Dia. Aber, okay, ich verstehe jetzt nicht, warum Diakon.
Wenn man ein Foto hier macht, da gibt es ja auch diese Dias.
Ja, ein Dia.
Das ist ja dann wie so ein Ebenbild. Also man macht dann das Foto und das dann.
Okay. Dia. Okay. So daran denkst du, wenn du Diakon hörst. Okay. Interessant. So, du denkst an etwas Karitatives, wenn du Diakon, so wie Diakonie, okay? Wer denkt an Chef, an das sind die, wie heißt das, das sind die Chefs? Obwohl es in dem Wort nicht drin ist, haben viele doch dieses Gefühl. So, das sind die Leute, die sagen, wo es lang geht, das sind die Diakonen. Weil dieses Wort für Leiter, wie heißt das, benutzt wird. Und jetzt kommt dieses Problem, dass manche Leute, wenn sie das Wort Diakon hören, dann haben sie das Gefühl, das sind die Leiter, das sind die Leute, die die sagen, wo es lang geht, dann kriegen sie so dieses Gefühl von das Beispiel, was ich soeben gesagt habe, weißt du, Winston, der sagt, ja, das soll gemacht werden und so. Das sind die Diakonen. Andere, wenn sie das Wort Diakon hören, dann hören sie Diener. So, die sehen das andere Bild, was ich als Erste gezeigt habe. Ja, die sollen einfach alle Arbeiten erledigen, die sollen alle Leute besuchen, die sollen alle Leute, also das ist die Diakonen, die sollen das tun. Okay, und jetzt komme ich zurück zu meiner Predigt von heute. Wer ist berufen zum Dienst? Alle sind berufen zum Dienst. Alle sind berufen zum Dienst. So, es ist nicht die Diakonen, die berufen sind zum Dienst, aber die haben eine spezielle Berufung. Aber das ist, das ist nicht, die sollen jetzt alle, alle Arbeit oder alle Sache, die gemacht wird, sollen sie erledigen. Bitte? Sie sollen, ja, sie sind Vorbilder. Und es ist wichtig, dass wir dieses Dilemma verstehen. So, es sind Leiter, aber gleichzeitig sollen sie ein dienendes Herz haben. Weil das ist, was Jesus anspricht. Jesus spricht die Herzenshaltung an. Der Wayne hat mal ein Beispiel gegeben von verschiedenen Leiterschaftsstilen und ich habe es von ihm übernommen. Und das erste ist, wir können hier ein Beispiel sehen, von wie eine Leiterschaft aussehen kann oder wie eine Gemeindestruktur aussehen kann. Und das ist eine Struktur, wo es eine große, es gibt eine Basis und dann gibt es die Diakonen und Älteste, so die da oben sind und quasi die Leiterschaft und die ist, so die entscheidet, was passiert, die zeigt, wo es lang geht, es ist ein Hierarchis und die entscheiden und die müssen einfach das ausführen, was passieren soll. Das ist in vielen Gemeinden, sieht es so aus, aber das ist ein Stil, den wir nicht haben wollen. Und dann sagen wir, okay, dann nehmen wir die andere, wir drehen es um und dann ist es quasi diese Gruppe, die tut alles, die dienen, und diese ganze demokratische Mehrheit, die sagt, wo es lang geht. Genau, aber auch das hier ist ein Modell, das eigentlich nicht biblisch ist. Okay, wie sollen wir das tun? Und es gibt zwei Möglichkeiten. Man hat gesagt, wir können es so machen, um zu zeigen, dass die sind alle auf einer Ebene und vielleicht, um es noch deutlicher zu machen, müssen wir das so drehen, dass wir merken, wir sind auf einer Ebene, so da ist keine Hierarchie, aber es gibt Leute, die Gott berufen hat, um die Richtung zu zeigen oder um Bereiche zu leiten, damit wir als Gemeinde quasi vorankommen können. Und das ist so das Modell, das wir in der Gemeinde eigentlich haben wollen. So dieses Modell, ich habe es bewusst so gemacht, damit ihr das so dreidimensional sieht und auch, dass es das prägt. So das ist eigentlich, was wir in der Oase sehen wollen. Wir sollen uns hüten für Positionsdenken, obwohl wenn wir Leute offiziell einsetzen, in der Gemeinde ist es halt Es ist eine Position, aber gleichzeitig ist es nicht dieses Position, so Positionsdenken ist, jetzt bin ich mehr wie, jetzt habe ich eine Weise, und das ist keine dienende Haltung. Das ist kein, ja, kein dienendes Herz. Aber wir brauchen in der Oase, brauchen wir mehr Leiterschaft. Wir brauchen, und wir werden, je mehr wir wachsen, je mehr Leute auch dazukommen werden. Und deswegen werden wir in einem Monat wollen wir Diakonen einsetzen. Okay, vielleicht noch einige Worte dazu zum Schluss. Einsetzung und Erwählung der Diakonen ist kein demokratischer Prozess, genauso wie bei Ältesten es kein demokratischer Prozess ist. Es ist Gott, der Menschen beruft, und der Ruf wird erkannt, und der Ruf wird, so dieser Ruf oder Berufung wird durch die Ältesten dann bestätigt. Das ist so, was wir in der Bibel sehen. Natürlich gibt es das Beispiel von Apostelgeschichte 6, wo wir zum ersten Mal sehen, dass in diese junge Gemeinde, in die Urgemeinde, Diakonen eingesetzt werden. Und wir, manche sagen, ja, aber da steht doch, dass die Leute ausschauen mussten nach Menschen. So schaut aus nach Menschen, die voller Weisheit und voller Heiliger Geist sind. Und die sind dann letztendlich als Diakonen eingesetzt. Okay, das Erste, was wir hier sehen, ist, es gibt eine klare Voraussetzung. So die Ältesten oder die Aposteln in der Schrift, die sagen, sieht aus nach Menschen, die, und dann kommen die Voraussetzungen, volle Weisheit, voller Heiliger Geist. So, das ist das eine. Das andere ist, in der Urgemeinde war das zum ersten Mal, dass man dazu kommen würde. Und es gab um die 5000 oder mehr Leute, die zusammen waren. Die Gemeinde wuchs, erst sind 3000 zum Glauben gekommen und danach noch mehr. Und jetzt gab es ein Problem, dass die Ältesten alles getan haben. So, sie haben die Tische gedient. So, sie waren dann dieses Klassische, was ich soeben versucht habe zu schildern. Die waren quasi die Diener, aber mussten gleichzeitig sich die geistliche Verantwortung übernehmen. Sie mussten beten und sie mussten sich vorbereiten für Gottes Wort und so. Und beide gingen irgendwann nicht mehr zusammen. Und dann kam dieser Gedanke, okay, lass uns ausschauen nach mehrere Leute. Und weil es so eine große Gruppe gab und die 12 Apostel nie alle Leute, alle 5000 Leute persönlich kennen konnten, haben sie es delegiert und haben gesagt, okay, dann schaut ihr aus nach diesen Menschen. So, wo diese Qualifikationen da eine, wie heißt das, sind. Und als das passierte, sind 7 Leute aus dieser Gruppe von 5000 Leuten sind quasi auserwählt worden, und diese 7 sind dann bestätigt worden von die Ältesten, so wie wir das hier sehen in Apostelgeschichte 6. So, deswegen, so, obwohl es kein ja, es ist, obwohl es kein demokratischer Prozess ist, Diakonen einzusetzen, ist es trotzdem sehr wichtig, dass das Ja der Gemeinde, wie heißt das, da ist. Und deswegen haben wir so viel Zeit gegeben, dass die Leute 2 Jahre in der Gemeinde tätig sein konnten, und so damit ein, ja, damit der Dienst, den sie haben, sich auch bestätigt werden kann. So, es ist nicht jetzt, dass wir aus dem Nichts Leute hervorholen und sagen, aha, diese Person wird jetzt eingesetzt als Diakon. Nein, es sind Leute, die eigentlich aus eurer Mitte sind und die jetzt zwei Jahre die Gelegenheit hat, auch von eurer Seite, um sie zu beobachten, um zu gucken, wie das ist. Und jetzt komme ich zum Schluss. Wir finden es wichtig, dass in diesem Prozess nicht nur, dass ihr mit einbezogen wird. Und deswegen habe ich einen Zettel vorbereitet, damit ich von euch hören kann, was ihr denkt. So, wir machen keine, wer ist dafür, wer ist dagegen, aber weil das wäre für mich, wie heißt das, eine demokratische Entscheidung. Aber ich möchte trotzdem hören, was lebt bei euch. Und ich werde das wirklich auch, es wird auch ein Gewicht haben, was ihr sagt. Genau. Und so. Die Liste sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier geschrieben, hier folgt eine Liste von Menschen, die wir demnächst als Diakonen einsetzen wollen. Gerne wollen wir die Meinung der Gemeinde diesbezüglich wissen. Kannst du deswegen kurz ankreuzen, ob du diese Person oder Personen als Diakon in der Oase sehen oder nicht sehen kannst? Und schreibe auch, warum du es nicht sehen kannst. Ich finde es wichtig, wir sind als für so eine wichtige Entscheidung, möchte ich keine anonyme Schreiben haben. Wenn du etwas zu sagen hast, dann sollst du bitte deinen Namen auch, dazu schreiben. Aber mach das wirklich, für Gott. Schau nach biblischen Gründen, warum es geht oder warum es nicht geht. Weil es ist nicht der Gedanke, diese Person, der ist mein persönlicher Freund, deswegen möchte ich gern, dass er das macht. Oder ich mag die Person nicht, er hat mich zu oft schief angeschaut, deswegen. Also so, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, bete dafür und schreib, was ihr, wie ihr das sieht. So, ich habe die Gelegenheit da gegeben, um zu schreiben, ja, ich kann diese Person sehen, noch nicht, ich kann es noch nicht sehen, und da muss man auch sagen, warum. So wie ja, soll man auch schreiben, warum. Oder ich kann es nicht sehen und auch sagen, warum. Es gibt vielleicht Gründe, die ich oder wir nicht kennen, und dann ist es die Gelegenheit, das zu tun. Und diese Umfrage wird vertraulich behandelt und ist nur für die direkte Leitung, so für meine und ich, gedacht. Wir werden das nicht, falls du der Meinung bist, dass Personen auf der Liste fehlen, gibt es auch die Möglichkeit, uns mitzuteilen, wen du sonst noch für die Zukunft als Diakon in der Gemeinde sehen kannst. So, da gibt es dann auch die Gelegenheit, dass du schreibst, aber ich, diese Person, warum ist diese Person vielleicht nicht auf der Liste? Vielleicht habt ihr an diese Person gedacht. Und um einfach auch zu sehen, so was bei euch spielt. Ist es verstanden? Gut, dann möchte ich zum Schluss kommen, wir beten zusammen, und dann möchte ich, dass die Liste dann rund geht. Und es wäre schön, wenn ihr so schnell wie möglich mir die Liste dann zurückgibt. So, falls ihr jetzt schon ausfüllen könnt, könnt ihr jetzt, aber ihr habt 3 Wochen quasi, um es zu tun, aber bitte nicht zu lange warten, weil wir können es nicht verlängern, okay? Genau, ich brauche dann auch noch die Zeit, um das Ganze dann wieder zu sehen. So, deswegen wäre es gut, wenn ich sie so schnell wie möglich bekommen kann. Lass uns zusammen aufstehen. Falls es noch Fragen gibt, so am Mittwoch, so ihr könnt mich persönlich fragen oder am Mittwoch werden wir auch als Gemeindefamilie zusammenkommen, dann können wir noch weiter, nächsten Mittwoch, genau, in 2 Wochen können wir weiter drauf, wie heißt das, aber ich fand es wichtig, dass wir jetzt schon anfangen damit, damit wir auch in 2 Wochen dann die Gelegenheit haben, um als Gemeindefamilie auch vielleicht Fragen zu stellen, die man jetzt so in dem Sonntag-Plenum nicht machen möchte. Gut. Herr Jesus, wir danken dir für heute. Herr, und wir danken dir, oh Gott, Herr, dass du deine Gemeinde baust. Herr, und dass du uns alle berufen hast. Herr, und ich bete, dass wir wirklich entdecken, was unsere Aufgabe ist in der Gemeinde. Herr, und ich bitte, Vater, für uns als Gemeindeleiter jetzt, ich bitte, dass du mich und Mani wirklich Weisheit, Erkenntnis schenkst, oh Vater, in die Entscheidungen, die jetzt bevorstehen. Und ich bitte in Jesu Namen, dass du uns auch da wirklich führst und lenkst. Oh Herr, dass die Gemeinde gebaut wird mit den Menschen, die du auf dem Herzen hast, die du als Diakonen und später Älteste haben möchte. Herr, und ich bitte dafür, führe und lenke uns weiter in Jesu Namen. Amen.